Welcome back to the next episode.
Herzlich willkommen zu einem weiteren WhatsApp Prof. Guten Tag, Walter.
Guten Morgen, Martin. Wie geht's dir?
Gut, und dir?
Auch gut, danke.
Bevor wir mit unserem Gespräch anfangen, möchten wir gerne noch etwas zu einigen Fragen und Antworten sagen.
Ja.
Ich möchte allen Zuschauern noch einmal sagen, dass wir wirklich jede Frage und jeden Kommentar sehr schätzen. Aber wir schaffen es einfach nicht, jede Frage zu beantworten.
Nein, das ist einfach unmöglich.
Ich denke, wenn du alle Fragen von nur einem Tag beantworten möchtest, könnte das gut ein Jahr dauern.
Stimmt, das ist nicht möglich.
Ich möchte damit sagen, dass wir versuchen, so gut wie möglich alle Fragen zu beantworten. Deswegen haben wir auch ganze Folgen als Fragestunden. Aber vielleicht schauen Sie mal in die Links, die wir angeben. Auf unserer Webseite haben wir auch eine Datenbank mit Fragen und Antworten, die zur Verfügung steht. Das wollte ich noch einmal erwähnen.
Wenn wir es schaffen, nehmen wir schon dazu Stellung.
Gut, dann würde ich mit einem Gebet anfangen. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder hierher gebracht hast. Herr, ich möchte dir danken, dass wir in der heutigen Zeit diese Gespräche führen können. Bitte segne auch dieses Gespräch und erleuchte unseren Verstand wieder mit deinem Heiligen Geist. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Nun, Martin, heute wollen wir über die Kirche von Rom sprechen. Das macht uns jetzt, keine besondere Freude, aber es ist notwendig. Gerade im Licht der gegenwärtigen Ereignisse. Wir haben schon so viel darüber gesprochen. Und dann sagen die Leute, ach, das schon wieder. Aber die Leute verstehen es einfach nicht.
Es ist eine sehr wichtige Angelegenheit und es scheint, dass die Leute wahrscheinlich nicht verstehen, worum es bei dieser römisch-katholischen Kirche geht.
Geht, ja.
Diese Folge ergab sich relativ schnell. Und zwar, weil wir über einige Reden gestolpert sind, die Biden und Trump hielten.
Ja, wir müssen uns das ansehen. Wir fangen mit einem Video an, das uns zu dem Thema bringt und zeigt, warum wir das behandeln müssen. Wir haben keine populäre Botschaft, aber es ist eine uralte Botschaft. Und es ist wichtig, dass Menschen sie nicht vergessen.
Ja.
Genau. Also hören wir in einige Reden hinein, die kürzlich bei besonderen Gelegenheiten wie Gebetsfrühstück und anderen gehalten wurden, besonders vor der Wahl. Sie sind brandneu und ganz aktuell. Schauen wir uns die Sache an.
Nun, ich weiß, dass mein katholischer Glaube mir durch die Finsternis geholfen hat, als ich ein Stück meiner Seele tief in der Erde begraben musste. Schließlich fand ich mein Ziel in meinem Leben, auf das jene, die ich verlor, stolz sein können. Während meines ganzen Lebens im öffentlichen Dienst leiteten mich die Grundsätze der katholischen Soziallehre, die quer durch alle Glaubensbekenntnisse geht. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wir haben eine Verpflichtung für die anderen. Wir dürfen uns nicht selbst auf Kosten anderer bedienen. Wir stehen zukünftigen Generationen in der Verantwortung. Diese Pflicht liegt heute vor uns. Und das erinnert mich an meine erste Begegnung mit Papst Franziskus 2013, als ich das Privileg hatte, seiner Amtseinführung im Vatikan beizuwohnen. Als ich ihn begrüßte, sagte er: Herr Vizepräsident, Sie sind hier immer willkommen. Er sandte wirklich diese Botschaft in die Welt, dass wir ein Willkommensschild vor unsere Kirchentür stellen sollten. 2 Jahre später begrüßten Präsident Obama und ich ihn im Weißen Haus. Auch in diesem Moment teilten wir dieses Gefühl der Hoffnung und der Möglichkeit. Für mich persönlich kam das zu einer sehr schweren Zeit in meinem Leben. Meine Familie machte einiges durch, denn unser Sohn Beau war vor wenigen Monaten vorher gestorben. Doch Papst Franziskus nahm sich die Zeit, mich und meine Familie zu treffen. Er half uns dabei, Licht hinter der Finsternis zu sehen. Ich lebe in einem wunderbaren Land. Wir alle leben in einem wunderbaren Land, in dem ein irisch-katholischer Junge aus Scranton, Pennsylvania, sich eines Tages mit einem jesuitischen Papst befreundet. Aber so sind wir als Land. Ein Land, in dem alles möglich ist, wenn wir uns umeinander kümmern, gegenseitig auf uns Acht geben und wir den Glauben bewahren. Möge Gott sie alle segnen und möge Gott Amerika segnen und möge Gott unsere Truppen schützen.
Well, that was. Nun, das war Bidens Rede. Normalerweise ist das ein öffentliches Ereignis. Normalerweise ist der Kardinal anwesend. Aber dieses Jahr musste es per Zoom stattfinden. Ich halte es für spannend, dass Bidens Lager genauso religiös ausgerichtet ist wie das andere Lager. Wir neigen ja gerne zur Ansicht, dass Trumps Wahlkampagne und Trumps Lager dem Nordkönig näher stehen. Doch in vielerlei Hinsicht steht Bidens Lager ihm näher als das von Trump. Denn Biden erwähnte die katholische Soziallehre. Und die Demokraten haben ein Manifest und eine Vision, die der katholischen Soziallehre viel näher stehen als das Lager Trumps.
Ja.
Also sitzt der Nordkönig in beiden Lagern. Und es spielt nicht wirklich eine Rolle, wer gewinnen wird. Der Aufstieg der Weltanschauung des Nordkönigs findet gleichermaßen in beiden Parteien statt. Es spielt also überhaupt keine Rolle, wer die Wahl gewinnen wird. Das prophetische Szenario wird sich erfüllen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass es egal ist, wer gewinnt. Die Vorschriften Roms werden durchgesetzt.
Genau. Und er ist ja ihrer Meinung. Biden stimmt, was die Soziallehre angeht, mehr mit ihnen überein als Trump. Ich habe erst die neueste Enzyklia des Papstes über brüderliche Liebe gelesen. Und ich muss zugeben, ich war überrascht. Sie hat etwa 90 Seiten. Ich habe sie gründlich durchkämmt und viele Stellen herausgehoben. Im Grunde ist es eine Neuauflage von Rerum Novarum über die katholische Soziallehre. Man muss es sehr genau lesen, denn es klingt so süß, so blumig, so liebevoll, so verständnisvoll und freundlich. Aber es ist gegen jeden biblischen Grundsatz ausgerichtet. Und es ist buchstäblich gegen die Gebote Gottes. Aber die Menschen werden es nicht bemerken, weil die Sprache sorgfältig gewählt wurde.
Das ist wie bei der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Wir sehen uns das ja noch an.
Genau die gleiche Art.
Dieselbe Sprache. Sie wissen, wie sie es verbergen können. Für mich war hier interessant, vielleicht interpretiere ich da etwas hinein, aber er betonte es sogar, dass es eine Ehre ist, einen jesuitischen Papst zum Freund zu haben.
Warum hob er das so hervor?
Genau, er stellte das heraus, ein jesuitischer Papst.
Ja. Nun sehen wir uns die nächsten an.
Es ist mir eine große Ehre, beim 75. jährlichen Al Smith Dinner zu sprechen. Seit Generationen ist dieses wunderbare Ereignis eine angesehene Institution in New York und im New Yorker Leben. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich vor langer Zeit zusammen mit meinem Vater daran teilnahm. Ich war ein junger Mann, aber ich habe es nie vergessen. Die unglaubliche Tradition der katholischen Nächstenliebe dieser Organisation ist ein Paradebeispiel für das Beste, nicht nur in dieser Stadt, sondern auch in diesem Land. Ich möchte Cardinal Dolan, einem ganz besonderen Mann, für seine außerordentliche Leitung der Erzdiözese danken und für seine tiefe Hingabe an Gott und an unsere Nation. Ich möchte ihm auch für all die Hilfe danken, die er mir gewährt hat und für so viele Dinge und auf so vielfältige Weise. Ich danke Ihnen sehr, Kardinal. Wir wissen das sehr zu schätzen. Natürlich folgten die katholische Gemeinde und die Männer und Frauen der Erzdiözese in New York dem Aufruf und folgten ihm, offen gesagt, wie kein anderer. In katholischen Schulen, Krankenhäusern, Notunterkünften, Suppenküchen und Speisekammern haben sie mit höchster Hingabe ihren Mitbürgern gedient und der Welt das Wesen des katholischen Glaubens gezeigt. Ich weiß das schon seit langem. Ich wohne direkt neben einer prächtigen katholischen Kirche. Wie Jesus Christus im Evangelium sagte, jeder wird wissen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Als Präsident möchte ich der katholischen Gemeinschaft für die großartige Großzügigkeit danken, die sie in Amerikas Stunde der Not gezeigt haben. Seit den Anfängen unserer Republik haben die Katholiken unsere Nation über alle Maßen bereichert und aufgewertet. Katholiken wie Charles Carroll haben dazu beigetragen, die amerikanische Unabhängigkeit zu sichern. Frauen wie die heilige Elizabeth Ann Seton gründeten eine Bewegung, die Tausende von Schulen schuf und Kinder aus der Armut befreite. Und der große Al Smith, der ursprüngliche glückliche Krieger, genau das war er, war ein glücklicher Krieger. Ich kenne das gut, ich halte mich selbst für einen glücklichen Krieger, aber das ist in diesen Zeiten nicht so einfach. Aber er war ein glücklicher Krieger der amerikanischen Politik. Er verbrachte sein Leben damit, für hart arbeitende Amerikaner zu kämpfen und gegen das antikatholische Vorurteil anzukämpfen, das man auch heute noch aus der Partei der Demokraten raushören kann. Heute setzt diese erstaunliche Gruppe diese stolze Tradition des treuen Dienstes fort. Ihre Arbeit erinnert uns an eine wesentliche Wahrheit. In diesem Land sind die Zivilgesellschaft und insbesondere unsere religiösen Institutionen eine wesentliche Grundlage der amerikanischen Freiheit. Unsere Nation ist stark wegen der Katholiken und offen gesagt wegen der Menschen aller Glaubensrichtungen. Deshalb gehört es zu meinen obersten Prioritäten als Präsident, die Religionsfreiheit und die geschätzte Rolle des Glaubens und der religiösen Organisationen in unserem nationalen Leben zu verteidigen. Um ihre gottgegebenen Rechte zu schützen, wurde mir kürzlich die Ehre zuteil, eine unserer brillantesten juristischen Köpfe, Richterin Amy Coney Barrett, für den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten zu nominieren. Und das war in der Tat eine Ehre. Sie ist stolze Absolventin der Universität of Notre Dame Law School, wo ihr Professor, einer der angesehensten im ganzen Land, sagte, sie sei die beste Studentin, die er je in einer Klasse hatte. Wir werden keine Angriffe gegen den Glauben von Richterin Barrett dulden. Antikatholische Bigotterie hat in den Vereinigten Staaten von Amerika absolut keinen Platz. Sie dominiert in der demokratischen Partei und wir müssen sofort etwas dagegen unternehmen, wie einen republikanischen Sieg. Und lassen Sie uns einen daraus wirklich großen machen. Um die edle Mission der katholischen Schulen zu unterstützen, arbeitet meine Verwaltung daran, das Programm der Schulwahl zu fördern. Es war mir immer eine große Ehre, den Schulen der katholischen Kirche zu helfen. Sie brauchen landesweit hunderte Millionen Dollar und ich habe sie ihnen besorgt, niemand anderer. Ich besorgte ihnen das Geld. Ich hoffe, sie erinnern sich am 3. November daran, dass ich es organisierte. Es war mir eine Ehre. Ich tat es auf Bitten von Kardinal Dolan und anderen ihrer Verantwortlichen. Sie brauchten es wirklich. Wir haben uns um diese Situation gekümmert, sehr wichtig. Ich unterstütze wieder einmal katholische Wohltätigkeitsorganisationen und Gesundheitseinrichtungen wie The Little Sisters of the Poor. Wir begleiten sie in diesem langen Kampf den ganzen Weg. Wir kämpfen für katholische Adoptionsagenturen, einen harten Kampf. Wir verteidigen das heilige Recht auf Leben. Denken Sie daran, wenn Sie wählen. Das ist so wichtig, auch für den obersten Gerichtshof. Jedes Kind, geboren oder ungeboren, ist im heiligen Bilde Gottes geschaffen. Nur wenige Institutionen in der Geschichte haben mehr für New York, mehr für Amerika oder mehr für die Menschen in der Welt getan als die katholische Kirche. Aus den Gemeinden dieser Stadt kamen die Soldaten, die für die Ende der Sklaverei kämpften, die Arbeiter, die die hochaufgetragene Skyline von Manhattan errichteten, die Kaplane, die an den Stränden von Guadalcanal landeten, die Nonnen, die für die Bürgerrechte marschierten und die Polizisten und Feuerwehrleute, die wir so sehr lieben, die am 11. September 2001 in das World Trade Center rannten. Unsere Nation braucht jetzt mehr denn je eine Erneuerung der Werte, die diese Organisation fördert und die die katholischen Gläubigen jeden Tag in Frieden ausleben. Wir lieben katholische Menschen. Wir lieben die katholische Religion und vor allem respektieren wir sie sehr. Als Präsident werde ich Sie stets in Ihrem Bemühen unterstützen, unsere Mitbürger zu dienen und die gesamte Menschheit zu fördern. Ich werde die katholische Kirche schützen und ich werde die Rechte der Gläubigen aller Rassen, Religionen, Hautfarben und Glaubensrichtungen verteidigen. Noch einmal vielen Dank an die Al Smith Memorial Foundation. Gott segne Sie, Gott segne New York und Gott segne Amerika.
Das war ziemlich viel.
Allerdings.
Was für Aussagen.
Man muss es sich öfters ansehen, um wirklich zu erfassen, was er da alles sagte.
Stimmt. Das war wirklich beeindruckend. Und er spricht natürlich auch Kardinal Dolan an, der in Amerika der Oberste des Malteserordens ist. Nicht weltweit, aber in den USA. Und er ist auch der, nun, der katholische Vertreter für die bewaffneten Truppen. Da hat man Kirche und Staat auf höchster Ebene. Und er macht es sehr deutlich, dass antikatholische Ansichten aufhören müssen. Dass doch Rom so eine entscheidende Rolle bei all diesen Dingen gespielt hat. Die Sorge für die Armen und die Suppenküche und all das, vieles davon ist selbstverständlich, völlig richtig. Ich möchte das klarstellen. Niemand in dieser Runde hat etwas gegen Katholiken.
Nichts gegen die Menschen.
Nein. Die Menschen tun, was sie nur können und leben gemäß dem Licht, das sie haben. Es geht hier nicht um oder gegen Katholiken. Es geht hier um Katholizismus. Und da liegt die große Gefahr. Wir wollen uns noch eine Rede ansehen, die Trump hielt, um einen besseren Gesamteindruck zu bekommen. Eine sehr ähnliche Rede, aber einiges ist doch etwas anders. Diese war zum Gebetsfrühstück, wo auch
William Barr war. Der hielt dort auch eine Rede und wurde mit einem Preis geehrt.
Stimmt. Das hatten wir in einer vergangenen Folge schon betrachtet. Sehen wir uns jetzt an, was Donald Trump dort sagte.
Es ist mir eine Ehre, zum nationalen katholischen Gebetsfrühstück sprechen zu können. Ich möchte meinem guten Freund Leonard Leo und dem Komitee des wunderbaren Frühstücks danken, wie natürlich auch den Columbus-Rittern. Herzlichen Glückwunsch an Justizminister Bill Barr, einem besonderen Mann, der den diesjährigen Preis erhält. Ich wuchs neben einer katholischen Kirche in Queens, New York, auf. Ich sah, welche unglaubliche Arbeit die katholische Kirche für unsere Gegend vielfach leistete. Das sind erstaunliche Leute, wirklich großartige Leute. Katholische Schulen geben vielen benachteiligten Kindern die Gelegenheit, ihr von Gott gegebenes Potenzial zu entwickeln. Katholiken aus allen Schichten teilen die Liebe Christi mit den Schwächsten, denn sie kümmern sich um die Senioren, die Obdachlosen und auf Hilfe angewiesene Nachbarn. Unsere Nation ist wegen der Katholiken und allen gläubigen Menschen so stark. Wir glauben, dass Familie Freude bringt an den Segen der Freiheit, die Würde der Arbeit und die ewige Wahrheit, dass jedes Kind, ob geboren oder ungeboren, im heiligen Bild Gottes gemacht ist. Ich werde immer die vitale Rolle der Religion und des Gebets in der amerikanischen Gesellschaft beschützen. Ich werde ebenfalls immer das heilige Recht auf Leben verteidigen. Hiermit gebe ich bekannt, dass ich die Präsidentenverfügung lebendig geboren unterschreiben werde, um sicherzustellen, dass alle kostbaren Babys, die lebend zur Welt gekommen sind, egal durch welche Umstände, die medizinische Hilfe erhalten, die sie verdienen. Das ist unsere unantastbare Pflicht. Wir vergrößern auch das Budget für die Neugeborenenforschung, um sicherzustellen, dass jedes Kind die beste Chance erhält, um zu wachsen und zu gedeihen. Melania und ich besuchten kürzlich den Schrein des heiligen Johannes Paul II., eines Mannes, der so großen Einfluss auf unser Land und die Welt hatte. Es war ein unglaublicher Besuch. Bei seinem ersten Besuch hier beendete er seine Reise in einem katholischen Kirchensprengel in Harlem mit diesen Worten: Lasst die gute Nachricht von Christus aus euren Herzen ausstrahlen und der Friede, den nur er allein geben kann, bleibe ewig in euren Seelen. Wir sind dankbar für die Millionen Katholiken in ganz Amerika, die gemäß diesen wunderbaren Worten leben und der Welt Hoffnung und Freude, Licht und Gnade bringen. Ich danke Ihnen, Gott segne Sie, Gott segne Amerika und bitte sorgt gut für Bill Barr. Er ist für uns alle sehr wichtig.
Nun, haben wir einmal einen groben Überblick über die Vorstellungen, die die Welt im Grunde über Katholiken hat. Auch der Präsident der Vereinigten Staaten hängt hier an. Und ja, natürlich leisten sie humanitäre Hilfe. Natürlich haben sie Suppenküchen und sie tun wirklich viele gute Werke. Doch darum geht es nicht. Die Sache geht viel tiefer. Und die Menschen in der Welt müssen das wissen. Nun, ich bin selbst katholisch aufgewachsen dann durch eine atheistische Phase gegangen und wurde dann sogar wieder sehr katholisch für eine kurze Zeit, bis ich einige Dinge entdeckte, die mich beunruhigten und verstörten. Nicht wegen dem, was sie tun, sondern wegen dem, was sie glauben. Und auch wegen ihrer Geschichte, wie sie mit Menschen umgingen, die nicht das glaubten, was sie selbst glaubten.
Ja, mir ist es ganz wichtig, das zu sagen. Besonders was Trumps und auch Bidens Reden angeht. Wie du schon sagtest, wir stimmen da überein. Es gibt viele wunderbare Menschen, die durchaus auch Wunderbares leisten. Aber er sagte, wir lieben die katholische Religion.
Ja.
Und das möchten wir beleuchten.
Warum sagen diese Leute, dass, wenn heute jemand gegen den Katholizismus spricht, er dann Bigot ist? Machen wir einfach weiter und sehen, worum es wirklich geht. Ich möchte nicht von vornherein eine adventistische Quelle zitieren. Gehen wir mal zur anglikanischen Kirche zurück ins ausgehende 19. Jahrhundert, was sie damals glaubten und warum sie das glaubten. Hier haben wir das Buch Romanism und The Reformation von H. Grattan Guinness, einem Priester der anglikanischen Kirche. Und er schrieb im Vorwort, die Reformation des 17. Jahrhunderts, die den Protestantismus hervorbrachte, gründete sich auf die Schrift. Sie gab der Welt die Bibel zurück. Sie lehrte die Heilige Schrift. Sie deckte die Irrtümer und vielfache Verderbtheit von Rom auf, indem sie das Schwert des Geistes gebrauchte. Sie wandte die Prophezeiung an und nahm deren praktische Führung an. Ein solches Werk der Reformation ist wieder von neuem nötig. Wir haben es zugelassen, dass die prophetische, antipäpstliche Wahrheit zu sehr vergessen wurde. Diese Generation ist gefährlich, latitudinal. Er gebraucht ein schönes Wort, nicht wahr?
Das musst du ein bisschen genauer erklären.
Nun, man hat Längengrade und Breitengrade.
Ja.
Sie schlafen.
Schlafen.
Sie schlafen. Gleichgültig gegen Wahrheit und Irrtum, zu Dingen, über die die Bibel äußerst bestimmt und völlig eindeutig ist. Das Allerschlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er verführt wird. Verführung ist schlimmer als eine unverhohlene Konfrontation. Auch wenn diese Verführung in vielen Fällen später zur offenen Konfrontation führte. Gehen wir zurück zu dem, was Martin Luther sagte. Nun, das ist ein altes Buch und ich habe zufällig eine alte Ausgabe. Man bekommt viele neuere Ausgaben, die dann nicht auseinanderfallen wie das hier. Es ist ein sehr altes Buch, aber das riecht so
unberührt, unangetastet.
Es ist definitiv unangetastet, schon die Entstehung dieses Buches. Es ist nämlich eine Sammlung von Vorträgen, die er zum Thema Rom hielt. Und es fällt schon auseinander. Es ist ein großartiges Buch. Jeder sollte das Buch Romanismus und die Reformation lesen. Guinness schreibt hier in der Einleitung von Kapitel 1, Daniel sah den Romanismus voraus. Vor etwa 50 Jahren sagte der herausragende Staatsmann Sir Robert Peel mit bemerkenswert akkurater Voraussicht, der Tag ist nicht mehr fern und könnte bald da sein, wenn wir die Schlacht für die Reformation erneut austragen müssen. Er hatte recht.
Zu 100%.
Stimmt. Wir müssen wissen, warum wir glauben, was wir glauben. Wir müssen standhaft sein. Der Tag ist gekommen. Das wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert geschrieben. Und aus den Reden, die wir gehört haben, können wir erst sehen, dass die Welt vergessen hat. Und der ganze Protestantismus ließ sich betören, einer falschen prophetischen Lehre zu folgen. Nicht mehr der Lehre, die sie früher einmal hatten. Ganz und gar nicht. Wenn wir also ein Buch wie dieses durchlesen, so sagt es auf Seite 5, Wir fühlen uns gedrungen, den großen, alten Protest zu erneuern, dem die Welt ihre neuzeitliche Errungenschaft wie Freiheit, Wissen, Frieden und Wohlstand verdankt. Ja, wir fühlen uns gedrungen, den großen, alten Protest zu erneuern, dem die Welt ihre neuzeitlichen Errungenschaften wie Freiheit, Wissenschaft, Frieden und Wohlstand verdankt. Heute gibt es in der Welt keinen Frieden und es gibt keinen Rückgang des Wohlstandes. Hier heißt es, obwohl der Kanon der Heiligen Schrift schon Jahrhunderte bevor der Romanismus zu existieren begann und schon 15 Jahrhunderte bevor es die Reformation gab, abgeschlossen war, ist es ein Fakt, dass die Schrift doch ihr göttliches Urteil über beide ausspricht. Die Bibel hält die Vergangenheit in ihren Geschichten und die Zukunft in ihren Prophetien fest, die einfach im Voraus niedergeschriebene Geschichte sind. So schön ausgedrückt. Diese Autoren sind unglaublich. Das steht auf Seite 9. Die Reformation war eine Rückkehr zum einfachen oder nicht abgefallenen Christentum.
Das hat er sehr schön gesagt.
Sie wurde vor 3 bis 4 Jahrhunderten, jetzt sind es schon 5, in diesem Land, in Deutschland und einigen anderen Ländern Europas vollbracht. Merkmale dieser Bewegung waren die Abschaffung des in Latein gehaltenen Gottesdienstes, die Übersetzung der Bibel in lebendige Sprachen, sodass die ganze Welt das Wort in ihrer eigenen Sprachen lesen und selbst ihre heiligen Botschaften verstehen können sollten. Die Namen Luther, Zwingli, Erasmus, Tyndale, Knox, Calvin, Latimer, Ridley, Cranmer, Hopper und weitere sind mit dieser Reformation verknüpft. Dann behandelt er das Buch Daniel und befasst sich mit den Prophezeiungen dieses Buches. Er spricht auch über die Schriften von Paulus und sagt, der Apostel Paulus sah andersseitig den kirchlichen Charakter und die Verquickung dieser Macht voraus und beschrieb sie, wobei der Autor sich auf die Prophezeiung von Daniel und Offenbarung bezieht. Lass mich nochmal zum nächsten Kapitel gehen. Wo ist es? Oh, ich muss dieses Buch vorsichtig umblättern, denn es fällt wirklich schon auseinander. Es ist so ein wunderbares Buch. Hier ist der zweite Vortrag. Er macht eine komplette Darstellung von Daniel 7. Das ganze Kapitel 7 steht hier in diesem Abschnitt. Und dann schreibt er auf Seite 37, in diesen Versen hat man die ganze Geschichte des Papsttums. Dazu kommt außer seine Vergangenheit noch seine Zukunft und Gottes Urteil über seinen moralischen Charakter und seine Taten. Wenn man die Grundbegriffe der Bildersprache gelernt hätte, würde man sofort erkennen, dass solche Kreaturen Beschreibungen gottloser Reiche sind. Er beschreibt also die Reiche, wie sie in Daniel Kapitel 7 aufgeführt werden. Er sagt, dass sie Symbole für gottlose Reiche sind. Außerdem schreibt er, es ist wichtig, dass wir eine historische Tatsache klar erkennen, nämlich dass die Herrschaft Roms seit ihren ersten Anfängen niemals aufgehört hat vorzubestehen. Außer für eine kleine Zeitspanne während der gotischen Inquisition. Er schreibt, Roms Existenz, ich sage das noch einmal, hat niemals aufgehört. Es war 500 oder 600 Jahre lang eine säkuläre heidnische Macht und hat seitdem als kirchliche und abgefallene christliche Macht bestanden.
Abgefallene christliche Macht.
Abgefallene christliche Macht. Und dann beschreibt er das kleine Horn aus Daniel Kapitel 7. Wir könnten das auch hier aus meiner Bibel lesen, aber ich möchte kein Bibelstudium geben. Ich möchte nur zeigen, was die Ansicht der Reformatoren zu diesem speziellen Thema war. Er spricht über diese Kleinhornmacht und sagt, er widmet vielmehr den größten Teil seiner Prophezeiung dieser Macht, die durch dieses stolze, schlaue, gottlästernde, kopfähnliche, kleine Horn des römischen Tieres symbolisiert ist. Und ich muss Sie bitten, sorgfältig die einzelnen Punkte zu beachten, die beweisen, dass dieses Horn das erstaunliche Symbol oder Bild des römischen Papsttums darstellt. Es passt so genau dazu, wie ein Chubb-Schlüssel in das dafür angefertigte Schloss passt. So perfekt und in jeder Einzelheit, während es sich jedem anderen völlig verweigert. Passgenau!
Nicht zu leugnen.
Nicht leugnen. Einige haben sich sogar die Mühe gemacht, das statisch zu berechnen. Sie sagten, dass es völlig unmöglich ist. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zur Anzahl der Atome im Universum, dass eine Organisation all diese Prophezeiungen erfüllen könnte, wenn es keine göttliche, inspirierte Beschreibung wäre. Er zählt dann einige davon auf und sagt, es sagt uns, wo es entstehen würde aus dem Körper des vierten Tieres. Das heißt, im Herzen des römischen Reiches, inmitten der europäischen Mächte. Auch seine Entstehungszeit, bald nach dem Zerfall des römischen Reiches in 10 Königreiche. Das ist die anglikanische Kirche, nicht adventistisch. Sein Wesen, verschieden von den anderen Königreichen, doch in einigen Aspekten ihnen ähnlich. Es war ein Horn, also eine politische Macht. Doch mit Augen und einem Mund. Es sollte wie die anderen ein Königreich sein. Aber sein König sollte ein Aufseher über Bischöfe und Propheten sein. Diese Leute hatten Einsicht. Der moralische Charakter, prahlerisch, gottlästernd. Es sprach große Worte gegen die Allerhöchsten. Seine Gesetzlosigkeit. Es würde Autorität über Zeiten und Gesetze beanspruchen. Es würde Gottes Gesetze verändern. Es würde Gottes Zeiten verändern. Sein Widerstand gegen die Heiligen. Es würde eine verfolgende Macht sein. Seine Dauer, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Und hier in diesem Buch steht es, das muss ich dir zeigen. 1260 Jahre. Diese Leute hatten ein klares Prophetieverständnis. Die Welt hat das vergessen. Sie warten auf einen Antichrist, der in der Zukunft kommen wird.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Da ist nun dieses System, das all diese Jahre lang herrschte, dessen tödliche Wunde geheilt werden würde. Und die König der Erde, wir haben ihnen gerade zugehört.
Ja, da sind sie.
Ja, da stehen sie. Sie werden ihre Macht dem Tier geben. Was sagt Biden?
Die Soziallehre.
Sie wollen die Soziallehre der römisch-katholischen Kirche umsetzen.
Schon von klein auf.
Und 500 Jahre lang sorgte der Protestantismus dafür, dass die römisch-katholische Soziallehre nicht zum Gesetz des Landes wurde. Ich meine das nicht böse. Aber schau dir die protestantischen Länder an und dann sieh dir die katholischen Länder an. Welche waren die Wohlhabenden? Doch die protestantischen Länder. Und warum geht es mit ihnen so schnell bergab? Weil wir uns zurückbewegen zum gleichen alten System. Ich wünschte mir, dass die Könige der Welt die Geschichte studieren würden. Ich wünschte mir, dass sie verstehen, worum der Reformation ging. Es hat nichts damit zu tun, ob du ein netter Kerl bist. Es geht darum, was du glaubst.
Ja, genau.
Es gibt 3 Hauptsäulen, die in jeder christlichen Denomination, die an die Bibel, nur an die Bibel glaubte, völlig feststanden. Eine ist Christi Vorrangstellung, dass niemand zum Vater kommt, außer durch Jesus Christus. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das ist eine unverrückbare Säule. Die zweite heißt, die Bibel ist die Glaubensregel. Die Bibel und die Bibel allein ist die Glaubensregel. Wenn wir irgendeine außerbiblische Quelle haben, wie die Sieben-Tags-Adventisten glauben, dass das Schrifttum von Ellen G. White in Übereinstimmung mit diesem Wort sind, ihre Schriften müssen mit diesem Wort geprüft werden, nicht dieses Wort durch ihre Schriften. So bleibt die Bibel und nur die Bibel die Glaubensregel. Und seit den Anfängen des Christentums gab es Menschen, die für das Gesetz standen und den Sabbat hielten. Die Urgemeinde hielt den Sabbat. Und all diese Dinge wurden verändert durch die Macht von Rom. Und darin liegt der Irrtum. Wir müssen uns diese historischen Ereignisse betrachten. Wir werden nicht das ganze Buch lesen, aber die Menschen sollen sehen, dass der Protestantismus das glaubte. Du kannst es sehen, was für ein altes Buch es ist. Es fällt schon auseinander. Aber zu lesen, was diese Menschen glaubten, ist ergreifend. Und die Leute haben es vergessen.
Es ist wichtig, und du sagtest das auch schon vorher. Wir haben hier nicht vor, Menschen herabzuwürdigen.
Gar nicht.
Es gibt auch wunderbare Atheisten.
Natürlich gibt es wunderbare Menschen, die Atheisten sind. Die meisten meiner Kollegen waren Atheisten. Und es machte große Freude, mit einigen zusammen zu sein.
Es geht keinesfalls um die Menschen.
Keinesfalls.
Es geht nur um die Religion, denn das wird den Ton angeben.
Und darüber müssen wir sprechen. Genau darüber müssen wir sprechen. Lesen wir weiter und sehen, worin das Problem besteht und warum die Welt wieder und wieder daran erinnert werden muss. Denn wir sind dabei, die Geschichte zu wiederholen und es wird nicht erfreulich werden.
Nein.
Was waren die Hauptsäulen der Reformation?
Martin Luther
sagte von diesem Artikel, er meinte Rechtfertigung allein aus dem Glauben, kann man nicht weichen oder nachgeben, noch kann man irgendwas erlauben oder zugelassen werden, was gegen denselben ist. Das ist der erste und wichtigste Glaubenspunkt des Protestantismus. Er sagte, wenn der Artikel von der Rechtfertigung verloren geht, geht gleichzeitig alle christliche Lehre verloren. Diese Lehre, Rechtfertigung, ist das Haupt und der Eckstein. Sie allein bringt Gottes Kirche hervor, nährt, erbaut, bewahrt und verteidigt sie. Und ohne sie kann die Kirche Gottes nicht eine Stunde existieren. Wenn der Artikel der Rechtfertigung fällt, fällt alles. Das heißt also, es ist ein religiöser Krieg. In diesem Krieg geht es um Erlösung in Jesus Christus. Und das verstehen die Menschen nicht. Ich akzeptiere die Autorität einer Macht, die Autorität Jesus Christi untergräbt, dann diene ich einer antichristlichen Macht.
Dabei spielt es keine Rolle, wie oft diese bestimmte Macht sagt, dass sie Christus erheben.
Ja, sie können Christi Namen beständig im Munde führen, sie können in seinem Namen predigen, aber wenn sie nicht tun, was er sagt, dann stehen sie gegen die Schrift. Rom verfluchte diese Lehre der Rechtfertigung allein aus dem Glauben. Jeder, der sagt, der Sünder werde allein durch den Glauben gerechtfertigt, sodass er damit versteht, er werde kein weiteres Mitwirken verlangt, um die Gnade der Rechtfertigung zu erlangen, der sei verflucht. Das ist Kanon 9. Und Kanon 14, wenn jemand sagt, die Menschen werden allein durch die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi gerechtfertigt oder durch die alleinige Vergebung der Sünden ohne die Liebe, welche durch den Heiligen Geist in ihre Herzen ausgegossen wird, ohne innewohnende Gnade, der sei verflucht. Rom sagt buchstäblich, dass wir gerecht werden. anstatt eine zugerechnete, eine fremde Gerechtigkeit zu erhalten, eine, die außerhalb von uns selbst ist. Wir schauen uns hier nur eine Kernaussage, eine Hauptlehre an. Natürlich hängen alle anderen Lehren daran. Darüber könnten wir auch sprechen. Wenn wir zur gemeinsamen Erklärung, zur Rechtfertigungslehre kommen, der natürlich der gegenwärtige Kompromiss ist.
Ja, denn gerade hast du das Konzil zu Trient gelesen.
Stimmt.
Doch viele Leute sagen, ja, aber da ist das Zweite Vatikanische Konzil.
Das Zweite Vatikanische Konzil widerrief keine einzige Lehre, die im Konzil zu Trient erklärt wurde und konnte das auch nicht, weil diese ja ex cathedra verkündet waren. Unfehlbar. Hätten sie es widerrufen müssen, hätten sie damit die Lehre von der Unfehlbarkeit der römisch-katholischen Kirche zerstört. Also bestehen die Lehren des Konzils zu Trient noch?
Das wollte ich gerne klarstellen.
Und viele Bischöfe sagen das. Bischof Schneider war einer derjenigen, die das ganz offen sagten. Es spielt keine Rolle, was das Papsttum sagt. Solange es nicht ex cathedra gesagt wird, kann es alles Mögliche sagen. Es zählt, was ex cathedra sagt, wurde aus dem Bischofssitz zu Rom. Hier haben wir den Wortlauf der gemeinsamen Erklärung des Protestantismus und des Katholizismus, die das große Zerwürfnis zwischen ihnen beenden sollten. Und es besagt Folgendes. Gemeinsam bekennen wir allein aus Gnade im Glauben an die Heilsstadt Christi, nicht aufgrund eines Verdienstes, werden wir von Gott angenommen und empfangen, den Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und aufruft zu guten Werken. Das klingt wunderbar. Aber es wurde von einer Feder geschrieben, die einen Todesstachel in sich trägt. Denn es ist katholische Lehre im Gewand einer protestantischen Lehre. Sie sind sehr geschickt mit ihrer Wortwahl. Wir haben schon früher darüber gesprochen und wollen jetzt nicht jedes Detail besprechen. Gemeinsam bekennen wir allein aus Gnade. Nein. Natürlich stimmt es, dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Aber es geht doch darum, dass die Gnade nur wirksam wird, nachdem man glaubt. Glaube.
Ja.
Wie werden wir gerettet? Durch Glauben an Christi versöhntes Blut, nicht wahr?
Stimmt, sonst wäre jeder wegen dieser Gnade gerettet.
Kann ich dir gnädig sein, wenn du gemein zu mir warst? Natürlich ja. Kann ich das. Ich kann auch gnädig sein. Aber kann ich dich retten?
Nein.
Nein. Könntest du durch dein Glauben an mich gerettet werden?
Nein.
Nein, das wäre ein ziemlich nutzloses Unterfangen, nicht wahr? Es sollte also nicht allein aus Gnade heißen, sondern allein aus Glauben. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Eigentlich allein durch Glauben, doch sie sagen, allein aus Gnade im Glauben an die Heilstatt Christi. Nein. An Christi Versöhnung durch sein Blut. Denn sie glauben natürlich, dass man durch Werke gerettet wird. Und Christi Werke sind in diesem Topf der Schatz der Verdienste oder Gnadenschatz heißt. Dort sind auch die guten Werke Marias und der Heiligen. Sie sind sich ebenbürtig. Papst Franziskus liebt es, den heiligen Franz zu zitieren. Und dem heiligen Franziskus ahmt er nach und er ist sein großer Held. Sie dienen einer glänzlichen pantheistischen Gottheit. Wenn man seine letzte Enzyklia liest mit einigen seiner Themen, werden wir uns in einer eigenen Folge beschäftigen. Aber diese pantheistische Gottheit, die vom heiligen Franz so verehrt wurde, ist der wahre Held in diesem System von Papst Franziskus.
Bei alledem.
Wo bleibt der Jesus?
Ja, weißt du noch, als wir uns dieses Dokument Jubeljahr für die Erde angesehen haben?
Stimmt.
Und das war ein protestantisches Dokument in der gleichen pantheistischen Sprache.
Stimmt, genau. Hier wird die Lehre von der Rechtfertigung falsch formuliert. wenn da stehen würde, allein durch Glauben an das versöhnende Opfer von Jesus Christus, wäre alles gut. Aber es geht weiter. Nicht aufgrund unseres Verdienstes werden wir von Gott angenommen und empfangen den Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und aufruft zu guten Werken. Das ist aber nicht Rechtfertigung, das ist Heiligung. Das ist also eine Mischung von Rechtfertigung und Heiligung, wobei die Rechtfertigung falsch dargestellt wird. Und Protestanten denken, das ist doch wunderbar.
Ja, sie haben unterschrieben.
Sie haben unterschrieben. Dieser Feind ist sehr gerissen. Wir müssen sehr umsichtig sein, wie wir damit umgehen. Zenit News berichtet in seinem Artikel über die Rede vom Papst Benedikt zum päpstlichen Primat mit der Überschrift »Wie Rom die Welt sieht«. Benedikt XVI. Betont, dass das päpstliche Primat im ersten Jahrhundert beginnt. Das ist das nächste Thema. Die Reformation sagte, dass Christus das Haupt der Kirche ist. Die Kirche Schottlands sagte, wir haben keinen König außer Jesus, nicht wahr?
Genau.
Als sie die britische Herrschaft und den britischen Herrscher ablehnten, hier haben wir es wieder.
Im Gegensatz zu dem, was die Juden bei Jesu Kreuzigung riefen.
Sie sagten, wir haben keinen König außer Cäsar. Du hast recht. Was hat er denn da zu sagen? Das bringt die alte Frage in die moderne Zeit, denn man hört ja, Rom hat sich doch geändert. Aber Rom kann sich nicht ändern. Die Lehre erlaubt nicht, dass sie sich ändert. Sie können eine Ex-Cathedra-Aussage nicht widerrufen, ohne damit auch die päpstliche Unfehlbarkeit zu widerrufen. Das geht nicht.
Das ist eine sehr ernste Angelegenheit, weil die meisten Denominationen und viele Menschen sagen, dass Rom sich geändert hat.
Ja, es gibt viele Leute, sogar in unseren Reihen, die sagen, dass Rom sich verändert hat. Es hat sich nicht verändert. Wir werden uns dazu noch einige Zitate ansehen. Das ist jetzt Papst Benedikt, der lebt sogar noch.
Genau.
Technisch gesehen ist er immer noch
Papst.
Schon im ersten Jahrhundert übten die Päpste ihr Primat über die anderen Kirchen aus, sagte Benedikt XVI. Der Heilige Vater erklärte dies am Mittwoch bei der Generalaudienz, die er Papst St. Clemens von Rom weihte, dem dritten Nachfolger Petrus. Der Brief des Heiligen Clemens stellte die Unterscheidung zwischen Hierarchie und Laien klar heraus. Denn die römisch-katholische Kirche erhob die Hierarchie der Kirche über die Laien.
Ja.
Die Bibel unterscheidet nicht derart.
Nein.
In den modernen Übersetzungen müssen sie die Grammatik verletzen, um diesen Unterschied zu schaffen, wo keiner ist.
Stimmt.
Darüber haben wir auch schon gesprochen. Wir müssen da gut aufpassen. Zuerst einmal glauben sie an diese Hierarchie. Sie haben sich selbst erhöht. Er sagt, die klare Unterscheidung zwischen den Laien und der Hierarchie bedeutet keinesfalls eine Gegenposition, sondern nur die organische Verbindung eines Körpers, eines Organismus mit verschiedenen Funktionen. Sie sprechen immer in so einer blumigen Sprache, doch im Grunde sagt er, ich bin euer Boss.
Ja.
Die Kirche ist in der Tat kein Platz für Verwirrung und Anarchie. Wir brauchen einen Boss, wo jemand zu jeder Zeit tun kann, was er möchte. Jeder Einzelne in diesem klar strukturierten Organismus übt seinen Dienst entsprechend der Berufung aus, die er empfangen hat. Was die Führung der Gemeinschaften angeht, legt Clemens klar die Lehre der apostolischen Nachfolge fest. Das heißt, dass die Autorität immer weitergegeben wurde, die, wie sie glauben, Paulus übertragen worden war. Aber Paulus tadelte Petrus.
Auch Jakobus beim Konzil in Jerusalem.
Genau, da tadelte Paulus Jakobus. Sie glauben an diese weitergegebene Macht. Dann fügt er hinzu, die Gesetze, die das regeln, stammen bei genauer Überprüfung von Gott selbst. Ich bin der Boss. Gott sagte das. Und ich regiere durch göttliches Recht. Das sagt er hier.
Genau das sagt er.
Der Vater sandte Jesus Christus, der wiederum die Apostel sandte. Diese sandten die ersten Leiter der Gemeinden aus und legten fest, dass würdige Männer ihre Nachfolge antreten sollten. Nun, die Geschichte zeigt, wie würdig einige dieser Männer in diesem System waren. Die Kirche ist vor allem ein Geschenk Gottes und nicht unserer Schöpfung, argumentierte der Papst. Deshalb garantiert diese sakramentale Struktur, man muss auf die Wortwahl achten, nicht nur die allgemeine Ordnung, sondern auch den Vorrang der Gottesgabe, die wir alle brauchen. Das ist schon verblüffend. Er behauptet, die Tatsache, dass er das Haupt der Kirche ist, ist eine sakramentale Struktur. Nun, im katholischen Denken ist ein Sakrament etwas, das zur Erlösung führt. Das heißt, er sagt damit, dass die Anerkennung des Papsttums absolut notwendig für die Erlösung ist. Das sagt er hier. Und das ist der moderne Papst, der immer noch lebt, der sagt, dass es absolut notwendig ist, in sehr, sehr gut verschleierter Sprache dem römischen Papst untertan zu sein. Die Annahme des päpstlichen Primat ist also nach dem gegenwärtigen Papst eine sakramentale Struktur. Das habe ich geschrieben. Die es nach katholischem Denken zu einer Erlösungsfrage macht. Das ist keine zweifelhafte Quelle aus dem 19. Jahrhundert, sondern zeigt klar, dass Rom sich nicht geändert hat. Jesus anzunehmen ist eine Frage der Erlösung, nicht die Annahme eines irdischen Blenders, der sich die Vorrechte Christi anmaßt. Benedikt erhebt ebenso den Klerus und verleiht ihm eine vermittelnde Rolle, genau wie es die mittelalterliche Kirche tat. Das kommt von der Webseite des Vatikan. Wir wollen nur sicher gehen, dass das keine fragwürdige Quelle ist. Das ist ein ganz ernstes Thema. Es hat mit Erlösung zu tun. Muss ich das Primat des Papstes annehmen, um erlöst zu werden?
Nein, laut der Bibel nicht.
Nutzte Jesus, als er hier auf der Erde war, je einen Mittler, um jemanden, mit dem er zusammentraf, Vergebung für seine Sünde zu vermitteln?
Nein,
nie. Wenn er es damals nicht tat, warum sollte es dann jetzt tun? Das ist die Ansprache seiner Heiligkeit Benedikt XVI. Zu den Teilnehmern an der portugiesischen Bischofskonferenz bei ihrem Ad Limina-Besuch. Er sagt: Es bereite mir große Freude, euch heute im Hause Petri zu empfangen, die durch Gottes Gnade solide Säulen jener Brücke sind. Ihr seid berufen, diese Brücke zwischen der Menschheit und deren höchstem Ziel, der allerheiligsten Dreieinigkeit zu sein und zu schaffen. Hast du schon einmal über eine Aussage wie diese nachgedacht? Das sind Benedikts Worte. Er sagt, dass der Klerus die Brücke zum Himmel ist. Das bedeutet, ohne den Klerus kannst du nicht in den Himmel kommen.
Jesus ist beiseite geschoben.
Ich möchte Präsident Donald Trump, der beansprucht, ein Protestant zu sein, erinnern, wenn es der Anspruch des Papsttums ist, auf dieser Brücke zu stehen, dann ist dieses Handeln sehr, sehr gefährlich. Wenn ich mich auf den Klerus verlassen müsste, dass er mich ins verheißene Land bringt, dann wäre ich in großen, ernsthaften Schwierigkeiten. Meine einzige vertrauenswürdige, zuverlässige Informationsquelle ist das hier: die Bibel. Und die Bibel allein. Und wenn ich ein altes Buch lese, wie das hier von Gretchen Guinness, wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann muss ich jenes beiseite legen, denn dies ist meine Autorität. Mit den Schriften von Ellen G. White oder irgendjemand anders ist es genauso.
Darum geht es, das ist der Filter.
Das ist der Filter, der ultimative Filter. Aber er fährt fort und sagt nicht nur, er ist die Brücke, Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dann nimmt er den Text und erklärt, ein konkretes Zeichen dieser Inkarnation ist die Ausgießung von Christi Leben, das von mir, hier spricht Benedikt, in die Leben anderer fließt. Ich kann Christus nicht allein für mich haben. Ich kann ihm zugehören, nur in der Gemeinschaft mit allen, die die Seinigen geworden sind oder werden sollen. Wir werden ein Leib, eine ineinander verschmolzene Existenz. Durch wen? Durch ihn.
Ja, nicht durch Christus.
Durch ihn
und den Klerus.
Den Klerus. Diese Struktur ist also das Mittel zur Erlösung und das ist nicht biblisch. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und da liegt die Gefahr. Nur um ganz sicher zu gehen, hier ist Malachi Martins Buch, Rich Church, Poor Church. Nun, er war ein jesuitischer Priester. Schauen wir uns, was er zu sagen hat. Er behauptet, dass der Papst der einzige lebende Repräsentant Gottes unter den Menschen ist. Er ist begnadet mit absoluter Autorität Gottes, Erlösung zu lehren, wie sie durch seinen Sohn Jesus Christus offenbart ist, der Gott war und ist und sich selbst zu einem Menschen machte. Katholische Lehre hält fest, dass jeder römische Katholik, jeder nicht-katholische Christ oder jener aus einer nicht-christlichen Religion, der Gottes Erlösung empfängt, sie durch das geistliche Amt dieses einen Mannes in Rom, durch die Verdienste seiner Kirche von Gläubigen empfängt. Das ist sehr eindeutig. Sogar wenn Leute sagen möchten, ich habe Benedikts Aussage falsch ausgelegt, habe ich das nicht. Denn hier ist die umfassende Aussage eines Jesuiten, dass genau das ist, was er meinte. Jede einzelne Lehre, die die römisch-katholische Kirche festhält und die vom Protestantismus angenommen wurde oder im Protestantismus nicht ausgetilgt wurde, ist eine Lehre gegen die Bibel. Man kann jede Lehre nehmen, beispielsweise die Lehre von der Taufe. Die Taufe ist für Gläubige. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Übrigens ist es auch dieser Vers aus den modernen Bibelübersetzungen entfernt, was außerordentlich irritierend ist. Aber bei der Taufe ging es darum, die Welt aus der Kirche herauszuhalten. Durch die Einführung der Babytaufe, was tat Rom da? Brachte sie die Welt in die Kirche herein und machte sie der Kirche untertan. Du kannst jede Lehre nehmen, die Messe, egal welche. Wir werden uns einige davon ansehen. Alle müssen wir nicht besprechen, doch alle widersprechen dem Wort Gottes. Das sollte uns doch etwas sagen.
Stimmt, ich werde auch Links zu den WhatsApp-Prof-Folgen über die Schlangenlehre anfügen,
ja,
die klar ihre Lehren zeigen.
Wenn also die Könige der Erde ihre Macht dem Tier geben, die Bibel sagt, sie werden das tun. Was tun sie damit? Sie stellen ihre Autorität unter die Autorität des Bischofs von Rom. Das ist sehr klar. Wer ist dadurch beiseite geschoben?
Jesus.
Ja, Jesus Christus. Wenn Jesus Christus derjenige ist, den man im Glauben annehmen muss, durch eine persönliche Entscheidung, dann kann man das mit Gewissen nicht dazu zwingen. Ich greife hier keine andere Religion an. Ich möchte keine andere Religion zwingen, zu glauben, was ich glaube oder du glaubst. Ich möchte damit sagen, wenn ein Bibelstudium dir etwas klar macht und du nicht entsprechend handelst, dann ist das für dich eine Sünde. Es ist eine Sünde für dich. Sie würden Zeiten und Gesetze verändern. Sie würden die Gesetze Gottes verändern. Veränderte denn Rom die Gesetze Gottes? Auf jeden Fall. Das hat mich schockiert. Ich war ja römisch-katholisch. Und ich bat den katholischen Priester zu mir, nach Hause zu kommen. Und sagte zu ihm, entschuldige bitte, könntest du mir erklären, warum Rom die Gesetze Gottes verändert hat? Er antwortete mir, Ich kenne mich mit der Schrift nicht aus. Das hat mich fast vom Hocker gehauen. Ich sagte, aber du bist doch der Priester. Er sagte wieder, ich kenne mich mit der Schrift nicht aus. Wir haben Spezialisten, die sich mit der Schrift beschäftigen. Offensichtlich, um sie zu verdrehen, nicht wahr?
Ja, wenn er als Priester sich schon nicht mit der Schrift auskennt, was ist dann mit dem einfachen Gemeindeglied?
Völlig richtig.
Das muss doch schrecklich sein.
Ja, ich bin mit dem Katechismus in meiner Hand groß geworden, nicht mit der Bibel.
Ich erinnere mich noch an die Geschichte, als du irgendwann nach einer Bibel suchtest, denn es war keine im Haus.
Nein, im Haus war keine. Stimmt genau. Aber das ist die katholische Lehre. Und das widerspricht dem Wort Gottes. Maguire's Katechismus drückt es so aus: Bischöfe und Priester der Kirche werden andere Christusse genannt. Sie alleine haben die Macht, Christus zu repräsentieren oder den Platz Christi einzunehmen in der Verkündung seines Evangeliums und dem Darbringen seines Opfers zur Ehre Gottes und zur Erlösung der Menschen. Nun, wir haben Benedikts Aussage gelesen und sie wurde auf der Webseite des Vatikan veröffentlicht. Was ich sagte, keine zweifelhafte Quelle ist. Das ist sehr aktuell, geschichtlich betrachtet.
Ja.
Hat Rom sich geändert?
Nein.
Nein. Durch seine Ordination soll ein Priester besondere übernatürliche Kräfte erhalten. Besonders die Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi im heiligen Messopfer zu verwandeln und Sünden im Sakrament der Beichte zu vergeben. Wessen Vorrecht ist es, Sünden zu vergeben?
Jesus Christus.
Ja, Jesus Christus vergibt.
Ja.
Eignen Sie sich hier nicht das Vorrecht Christi an? Sagten nicht sogar die Juden, wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und zu sagen, Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi zu verwandeln, damit wird das geschaffene Wesen zum Schöpfer.
Des Schöpfers.
Wer steht damit höher?
Dieses mittlere Wesen.
Ganz genau. 1988 kommentierte Donald MacLean, der Sekretär des Synode der Freien Presbyterianischen Kirche Schottlands, in einem Leserbrief an die Times. In Bezug auf die ökumenische Bewegung, die sich all dieser Unterschiede entledigten, weil ja sogar Papst Franziskus sagte, legt die Lehren beiseite. Wir haben 2 Folgen über die Schlangenlehre gemacht. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Er bemerkt, die ökumenische Bewegung, die er so preist, ist das größte Desaster, das die christliche Kirche in diesem Jahrhundert befiel. Schau dir an, wer das sagt. Das ist der synodale Sekretär der Freien Presbyterianischen Kirche Schottlands, Reverend Donald MacLean. Und er sagt, das größte Desaster. Sie hat die bekennenden Kirchen dieses Landes auf eine Ansammlung haltloser, blutleerer und rückgratloser Organisationen reduziert, die kaum einen Mucks für Christi Seite und seine Wahrheit hervorbringen. Kein Wunder, dass das Böse derzeit so um sich greift und die geistliche Finsternis mit den Jahren immer dichter wird. Ihr betrachtet offensichtlich eine Gruppe bekennender Christen mit anständigem Benehmen und tiefer mentaler Spiritualität als fanatisch und bigott. Hat Papst Franziskus nicht das Gleiche gesagt? Spricht er nicht über christliche Fundamentalisten, die umfassend absolut der Bibel glauben?
Damit qualifizierst du dich als Fundamentalist.
Auch noch als Terrorist?
Ja.
Wenn dem so sein sollte, dann waren auch die herausragenden Gottesmänner wie John Knox von Schottland, John Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England bigott, die die Irrtümer des Papsttums anfochten. Wir sind froh, in solcher Gesellschaft zu sein. Es geht um eine Glaubens- und Lehrfrage.
Diese Person schreibt 100 Jahre nach dem Buch.
Nach diesem hier.
Und er drückt das Gleiche aus.
Er sagt das Gleiche. Wir haben es zugelassen, dass wir übertölpt wurden, den listigen Feind nicht mehr zu sehen. Übrigens, warnten nicht US-Präsidenten wie Abraham Lincoln vor dieser Macht und den Jesuiten?
Ja.
Warnte nicht Samuel Morse vor dieser Macht? Warnten nicht viele Prälaten und Prediger vor dieser Macht? Wir haben es anscheinend vergessen. Wir müssen wohl immer wieder daran erinnert werden. Wir haben nun einige Zitate von Gretton Guinness zitiert und haben uns das Thema in der Bibel betrachtet, durch Gretton Guinness Bibelstudium
und auch aktuelle Aussagen von Benedikt,
was sie selbst sagen. Jetzt wollen wir uns den Geist der Weissagung ansehen, der völlig mit dem übereinstimmt, was der Protestantismus früher glaubte. Wir zitieren hier keine Quelle, die nicht mit der Bibel übereinstimmt. In seinem zweiten Brief an die Thessalonicher sah der Apostel Paulus den großen Abfall voraus, der vom Entstehen der päpstlichen Macht führen würde. Er erklärte, dass der Tag Christi nicht kommen werde, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der da ist, der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, als dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Übrigens hat Gretton Guinness eine Abhandlung über diesen Vers in diesem Buch. Darin erklärt er deutlich, dass der Tempel Gottes die Kirche ist. Danach zitiert er Paulus, wie er an die Korinther und die Epheser schreibt und sagt, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Und dann sagt er, dass der Mann der Sünde in der christlichen Kirche sitzt.
Nicht im buchstäblichen Tempel.
Stimmt, es sagt nicht, in einem Tempel aus Stein. Da ist diese wunderbare Übereinstimmung zwischen dem, was die Reformatoren schreiben und was wir hier in den Schriften von Ellen G. White lesen. Es ist genau das Gleiche. Und weiter warnt der Apostel seine Brüder, es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. 2. Thessalonicher 2, Vers 3, 4, 7. Schon zu jener frühen Zeit sah er, dass sich Irrtümer in die Gemeinde einschlichen, die den Weg für die Entwicklung des Papsttums vorbereiten. Das Geheimnis der Bosheit führte nach und nach, erst verstohlen und stillschweigend, dann als es an Kraft zunahm und die Herrschaft über die Gemüter der Menschen gewann, offener sein betrügerisches und verderbliches Werk aus. Ich finde die Art und Weise, in der diese Bücher geschrieben sind, einfach erstaunlich. Wenn man diese alten Reformatoren liest und sie nebeneinander hält, ist der Geist derselbe.
Es gab einen Mann, der zur gleichen Zeit wie Luther auf einem anderen Kontinent oder in einem anderen Land predigte. Und die Leute fragten ihn, du hörst dich an wie Luther. Er antwortete, ich kenne Luther nicht. Aber wenn er das Gleiche predigt wie ich, muss der Geist das führen.
Ganz genau. So ist es. Beinahe unmerklich fanden heidnische Gebräuche ihren Weg in die christliche Gemeinde. Zwar wurde der Geist des Ausgleichs und der Anpassung eine Zeit lang durch die heftige Verfolgung, die die Gemeinde unter dem Heidentum zu erdulden hatte, zurückgehalten. Anfangs war die Kirche rein und rein erhalten. Denn du würdest dich doch keiner Organisation anschließen, die verfolgt wird, außer du hast einen sehr triftigen Grund dafür. Als aber die Verfolgung aufhörte und das Christentum die Höfe und Paläste der Könige betrat, vertauschte es die demütige Schlichtheit Christi und seine Apostel mit dem Gepränge und dem Stolz der heidnischen Priester und Herrscher und ersetzte die Forderungen Gottes durch menschliche Theorien und Überlieferungen. Darum geht es. Wenn also Donald Trump sagt, dass wir antikatholische Rhetorik nicht dulden können, dann zeigt er die heutige Geisteshaltung, in der die Geschichte ausgetilgt wurde. Er muss die Geschichte studieren und zurück zur Quelle gehen und dem zuhören, was die früheren Reformatoren sagten und was die früheren Präsidenten wie Lincoln zu sagen hatten. Nun, es gibt ein Buch, das ein katholischer Priester geschrieben hatte, der dann Protestant wurde, Charles Chiniquy. Pater Chiniquy's Erlebnisse. Darin spricht er über die Ermordung Lincolns und dass die Jesuiten dahinter steckten. Die Menschen sollten solche Bücher lesen. Pater Chinquits Erlebnisse. Kauf sie dir und lies sie.
Lies Fox's Book of Martyrs.
Das Buch zu lesen ist sehr schwer.
Da ist es dir wahrscheinlich wie mir ergangen. Man liest die ersten 3 Kapitel und dann möchtest du heulen und es erst einmal weglegen.
Ja, ganz genau.
Denn die Leute verstehen nicht, ich glaube, sie verstehen nicht, warum wir das immer wieder betonen.
Stimmt. Sie sagen immer, ich bin antikatholisch.
Ja.
Ich bin gegen die katholische Lehre.
Ja.
Weil es eine antichristliche Lehre ist und die Leute gewarnt werden müssen.
Sie hat sich nie geändert.
Sie hat sich nie geändert. Niemals. Mit der angeblichen Bekehrung Konstantins Anfang des 4. Jahrhunderts, die große Freude auslöste, fanden jedoch unter den Deckmantel der Gerechtigkeit weltliche Sitten und Gebräuche Eingang in die Kirche. Das Verderben schritt jetzt schnell voran. Das Heidentum wurde, während es besiegt schien, zum Sieger. Sein Geist beherrschte die Kirche. Seine Lehren, seine Zeremonien und seine Abgöttereien wurden mit dem Glauben und der Gottesverehrung der erklärten Nachfolger Christi vermischt. Später wurde das als Tradition aufgeschrieben. Und im römisch-katholischen Denken ist die Tradition der Kontext, in dem die Bibel interpretiert werden muss. Nein, die Tradition muss anhand der Schrift geprüft werden und nicht andersherum. Das ist aus dem Buch Spirit of Prophecy, Band 4. Im Grunde ist das der große Kampf in seiner früheren Form. Ich mag die alten Schriften, weil sie die Dinge noch beim Namen nennen. Aus diesem Ausgleich zwischen Heidentum und Christentum folgte die Entwicklung des Menschen der Sünde, der nach der Prophezeiung der Widersacher ist und sich über Gott erhebt. Dieses gigantische System falscher Religion ist ein Meisterwerk satanischer Macht, ein Denkmal seiner Bemühungen, sich selbst auf den Thron zu setzen, um die Welt nach seinem Willen zu regieren. Und als die Welt ihre Macht diesem päpstlichen System gab, herrschte das Heidentum über die Kirche. Und der Pontifex Maximus war nichts anderes als der alte heidnische Gott. Auch heute noch. Eine der wichtigsten Lehren der römischen Kirche ist, dass der Papst das sichtbare Haupt der universalen Kirche Christi sei. Wir haben gerade gesehen, dass Benedikt es ganz deutlich gemacht hat, dass dem so ist. Ausgestattet mit höchster Autorität über Bischöfe und Geistliche in allen Teilen der Welt. Sie gingen sogar so weit, Malachi Martin schrieb es, alle anderen christlichen Denominationen und alle anderen Religionen. Ist das nicht interessant?
Das macht sie zur einzigen Macht.
Genau. Benedikt sagt sogar, dass andere Kirchen nicht unsere Schwestern sind. Sie sind keine Schwesterkirchen. Sie sind Kinder.
Kinder.
Und die Bibel sagt deutlich, dass das abgefallene System sagt, ich werde nicht ohne Kinder sein. Sie werden zu mir zurückkehren. Und was Donald Trump in seiner Rede sagte, ist auch eine Erfüllung der Prophetie. Ich wünschte mir, dass die Welt es sehen würde.
Es ist schon interessant. Da gab es all diese Verfolgung im Mittelalter, als die Kirche dich zwang, Teil ihres Systems zu sein. Das hat sich geändert. Jetzt gehen sie freiwillig zurück.
Ganz genau. Das ist die Macht der ökumenischen Bewegung.
Der Hauptgrund dafür ist, dass sie die Geschichte vergessen haben.
Ja. Und weil sie die Lehre beiseite legen.
Genau.
Und Papst Franziskus sagte deutlich, leg die Lehren beiseite, sonst können wir keine Einheit haben. Die Lehre ist nicht wichtig. Doch die Bibel sagt, habe Acht auf die Lehre. Habe Acht auf die Lehre. Wenn er also göttliche Titel annimmt, beansprucht er Unfehlbarkeit. Denselben Anspruch, den Satan bei der Versuchung Jesu in der Wüste erhob, sucht er auch heute noch durch die Kirche Roms. Und unzählige sind bereit, ihm zu huldigen. Wenn man diese Macht akzeptiert, dann huldigt man Satan. Wenn man Jesus Christus übergeht. Das ist eine sehr schwerwiegende Angelegenheit. Gott gab in seinem Wort keinerlei Hinweise, dass er irgendeinen Menschen zum Oberhaupt der Gemeinde bestimmt hätte. Satan wusste gar wohl, dass die Heilige Schrift die Menschheit befähigen würde, seine Täuschungen zu erkennen und seiner Macht zu widerstehen. Hatte doch selbst der Heiland der Welt seinen Angriffen durch das Wort Gottes widerstanden. Und so fing Rom an, die Schrift zu verändern. Als sie sie nicht mehr vorenthalten konnten, als die Todesstrafen nicht mehr halfen, weil ihnen die Macht weggenommen war, nachdem sie die tödliche Wunde erhalten hatten, damals 1798, verfolgten sie eine andere Taktik.
Ja, mehrere.
Jetzt sprechen sie über die Bibel. Es gibt so viele Versionen, dass man gar nicht mehr weiß, welche man lesen soll. Lies, was auf dem Textus Receptus beruht, und du wirst das Wort Gottes lesen.
Amen.
Damit Satan seinen Einfluss über die Menschen erhalten konnte und um dem Machtanspruch des päpstlichen Thrones zum Durchbruch zu verhelfen, musste er die Menschen über die Heilige Schrift in Unwissenheit lassen. Die Bibel jedoch erhebt Gott und weist sterbliche Menschen in ihre Schranken. Deshalb mussten ihre heiligen Wahrheiten geheim gehalten und unterdrückt werden. Dem Volk war es nicht gestattet, sie zu lesen oder sie im Haus zu haben. Und so wurde der Papst, was überall auf der Welt, als Statthalter Gottes auf Erden anerkannt, ausgestattet mit Autorität über Kirche und Staat.
Damals durften die Menschen die Bibel nicht lesen. Sie konnten es auch nicht. Die Kirche, also Priester, sagten ihnen das Wort.
Ja, weil es sie nur in einer Fremdsprache gab. Wenn, dann gab es nur eine lateinische Bibel. Die griechischen Manuskripte befanden sich in den Ostkirchen und damit nicht verfügbar. Nachdem das Prüfinstrument für den Irrtum ausgeschaltet worden war, das heißt die Bibel, konnte Satan willkürlich herrschen. Das prophetische Wort hatte vorausgesagt, dass das Papsttum danach trachten würde, Zeiten und Gesetze zu ändern. Genauso handelten sie. Dabei verlor es keine Zeit, um den Heiden einen Ersatz für die Götzenanbetung anzubieten. Und so ihre vorgebliche Annahme des Christentums zu fördern, wurde die Verehrung von Bildern und Reliquien allmählich in den christlichen Gottesdienst eingeführt. Dabei standen ihnen doch das zweite Gebot im Weg, oder? Wir müssen das nicht alles lesen, aber sie mussten das zweite Gebot aus dem Gesetz entfernen. Also nahmen sie es heraus. Aber jetzt waren es nur noch 9. Also teilten sie das letzte Gebot in 2, damit es wieder 10 waren. Und das hat mich sehr überrascht, als ich diese Dinge in der Bibel entdeckte. Mit welchem Recht nahmen sie ein Gebot aus der Bibel heraus? Mit welchem Recht?
Wir hatten das in einer früheren Folge, dass die Kirche denkt, sie hat die Macht und Autorität über die Bibel.
Ja, und dann ändern sie es einfach. Gehen einfach her und ändern es. Die Zugeständnisse gegenüber dem Heidentum öffneten den Weg für eine noch größere Missachtung der Autorität des Himmels. Satan tastete auch das vierte Gebot an und versuchte, den seit alters bestehenden Sabbat, den Tag, den Gott gesegnet und geheiligt hatte, abzusetzen. Ich weiß, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber wenn die Menschen doch nur das Wort Gottes betrachten würden, hielt die Urgemeinde den Sabbat?
Ja.
Sie ruhte nach dem Gesetz. Hielt Jesus den Sabbat?
Hielt Paulus den Sabbat?
Ja. Die Geschichte sagt uns, dass die christliche Urgemeinde, die frühe Kirche, den Sabbat hielt. Der Sabbat wurde an vielen Orten verkündet. Er wurde in England gehalten. Erst nach 600 irgendwas, als Katholiken nach England kamen und Menschen vorfanden, die den Sabbat hielten, führten sie Krieg gegen sie. Die keltische Kirche hielt den Sabbat.
Die Waldenser hielten den Sabbat.
Ja, die Waldenser hielten den Sabbat. Das ist so erstaunlich.
In Afrika wurde der Sabbat gehalten und die Missionare, die herkamen, veränderten das.
Stimmt.
Sodass sie ihn aufgaben.
Als die Jesuiten nach Indien kamen mit Vasco da Gama, fanden sie die Thomaschristen vor, die den Sabbat hielten. Sabbat war der Tag, den die Christen hielten.
China hielt den Sabbat. Ja. Dort wurde nur der Sabbat gehalten.
Diese Veränderung wurde anfangs nicht offen versucht. In den ersten Jahrhunderten war der wahre Sabbat von allen Christen gehalten worden. Um die Aufmerksamkeit des Volkes auf den Sonntag zu richten, wurde dieser zu einem Festtag zu Ehren der Auferstehung Christi erklärt. Mit welcher Autorität denn?
Mit der Autorität der Kirche.
Ja, mit der kirchlichen Autorität. Doch die diesem Tag erwiesene Ehre genügte nicht, um die Christen davon abzuhalten, den wahren Sabbat als den Herrn heilig anzusehen. So musste ein weiterer Schritt unternommen werden. Der falsche Sabbat musste auf eine Stufe mit dem wahren gestellt werden. Einige Jahre nach dem Erlass Konstantins, der übrigens noch ein Heide war, als er diesen Erlass zur Sonntagsheiligung herausgab. Und seine Münze zeigte auf der einen Seite Mitra und christliche Symbole, auf der anderen, nicht wahr? Verlegte der Bischof von Rom den Titel Tag des Herrn auf den Sonntag. Mit welcher Autorität? Der Kirche. So brachte man die Leute langsam zu der Ansicht, dass er einen Grad von Heiligkeit besäße. Doch immer noch wurde der wahre Sabbat gehalten. Der Erzbetrüger hatte sein Werk nicht vollendet. Er war entschlossen, die ganze christliche Welt unter seinen Banner zu sammeln und seine Macht durch seinen stolzen Statthalter auszuüben, der behauptete, der Stellvertreter Christi zu sein. Durch halbbekehrte Heiden, ehrgeizige kirchliche Würdenträger und weltliebende Geistliche erreichte er seine Absicht. Sie hielten große Kirchenversammlungen ab und es wurde Stück für Stück vorangetrieben. Immer weiter. So wurde der heidnische Festtag schließlich als eine göttliche Einrichtung verehrt, während man den biblischen Sabbat als Überbleibsel des Judentums verschrie und alle, die ihn feierten, verfluchte. Dem großen Abtrünnigen war es gelungen, sich gegen alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, zu erheben. Überlege das mal. Kindertaufe. Die Veränderung des Sabbats. Er veränderte das Gesetz Gottes. Bilder waren zurück in der Kirche. Reliquien wurden verehrt. Tote wurden zu Heiligen erklärt, um zu vermitteln für die Menschen. Das ganze Thema Erlösung wurde verändert. Und die Menschen glauben, nur weil sie den Namen Christus im Munde führen, ist es eine christliche Macht.
Wenn man es genau betrachtet, besonders in der Offenbarungsserie, erkennt man, dass es eine heidnische Macht ist.
Völlig richtig.
Nur die Namen haben sich verändert. Sogar die heidnischen Götter haben nur ihren Namen verändert und werden jetzt christlich.
Genau so ist es. So hielten sie die gleichen Tage. Sie hielten die gleichen Tage und veränderten den Kalender, um ihn auf die heidnischen Festtage abzustimmen. Es veränderte Zeiten und Gesetze. Dem großen Abtrünnigen war es gelungen, sich über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, zu erheben. Er hatte sich erkühnt, das einzige Gebot des göttlichen Gesetzes, das unverkennbar alle Menschen auf den wahren und lebendigen Gott hinweist, zu verändern. Ist es nicht interessant, dass Rom sagt, dass die Adventisten die einzige christliche Gemeinschaft ist, die aufgrund des fehlenden biblischen Beweises den Sonntag nicht hält? Im Grunde sagen sie, dass sie die einzigen widerspruchsfreien Protestanten sind.
Ja.
Es macht mich traurig, sagen zu müssen, dass sogar viele in unseren eigenen Reihen die Orientierung verlieren. Sie können nicht sehen, dass Rom sich nicht verändert hat. Sogar wenn man es ihnen zeigt, hat die ökumenische Bewegung doch so einen Einfluss auf die Menschheit, weil wir es ja für das Gemeinwohl tun müssen.
Ja, es ist beängstigend, wie erfolgreich Menschen vom richtigen Fokus abgehalten werden, den man braucht, um zu sehen, dass das antichristliche System die ganze Sache immer noch beherrscht.
Das bedeutet, dass Jesus Christus verdrängt wurde. Meine Erlösung liegt nicht in der Soziallehre,
Nein.
Das ist etwas für diese Welt und für dieses Reich. Und dieses Reich wird zu Ende gehen. Sollte man deshalb seine ganze Energie in Sozialere stecken? Ich bin nicht gegen Fairness für alle. Natürlich nicht. Das hat damit nichts zu tun. Aber darin liegt nicht meine Erlösung. Meine Erlösung liegt in meinem Glauben an Jesus Christus. Und mein Glaube an Jesus Christus und an seine erlösende Gnade für die ganze Menschheit macht jeden, der seine Verheißung und seine Erlösung annimmt, zu meinem Bruder und zu meiner Schwester.
Und das macht uns zu Geschwistern.
Ja.
Und nicht irgendeine gemeinsame Sache.
Nein, denn diese gemeinsame Sache kann in verschiedenen Gebieten und Bereichen ganz unterschiedlich sein.
Ja, und genau das können wir beobachten. Nimm nur diese ökumenische Veranstaltung The Return. Die gemeinsame Sache dabei ist, wir müssen Gott wieder zurück ins Land bringen. Es spielt keine Rolle, was drumherum ist und wie wir das tun.
Und wofür er wieder in die Länder kommen muss. Also kann man ein irdisches Reich aufbauen.
Ohne Bestand.
Es wird zerstört werden.
Ja, deshalb muss man auch das Standbild von Daniel verstehen.
So ist es. Machen wir weiter. Nun, Rom setzt sich auf diesen päpstlichen Thron und herrschte für 1260 Jahre. Von 538 bis 1798. Jetzt wurden die Worte Jesu erfüllt. Ihr werdet aber überantwortet werden von den Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden, und sie werden euer Etliche töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Verfolgungen erhoben sich mit größerer Wut über die Gläubigen als je zuvor. Und die Welt wurde ein ausgedehntes Schlachtfeld. Genau das passierte. Und das Weib entfloh in die Wüste, die Kirche, die wahre Gemeinde Gottes, floh, die Waldenser. Sie flohen dorthin, wo sie Gott nach ihrem Gewissen und nach dem Wort Gottes anbeten konnten. Die folgenden Jahrhunderte zeugen von einer beständigen Zunahme des Irrtums in den von Rom ausgedehnten Lehren. Es nahm kein Ende. Es war nicht nur eine momentane Angelegenheit, sondern nahm beständig zu. Schon vor der Aufrichtung des Papsttums war den Lehren heidnischer Philosophen Aufmerksamkeit geschenkt worden und sie hatten einen gewissen Einfluss in der Kirche ausgeübt. Was die römische Kirche heute glaubt, ist auch griechische Philosophie. Das ganze System des Naturgesetzes gründet sich auf griechische Philosophie. Es ist interessant, dass das Tier in Offenbarung 13 einen griechischen Körper besitzt. Der Körper eines Panthers. Denn die Grundlage des Katholizismus ist griechische Philosophie. Es ist nicht das Evangelium, sondern Heidentum.
Stimmt. Und wir sehen es jetzt in der Enzyklika auch ganz deutlich.
Ganz genau. Sehr wichtig sind dabei die Lehre einer unsterblichen Seele und ein Bewusstsein nach dem Tod. Auf der Grundlage dieser Lehre führte Rom die Anrufung der Heiligen und die Verehrung der Jungfrau Maria ein. Es ist doch interessant, dass Donald Trump in diesen Schrein ging und sich dort vor einem großen Bildnis von Johannes Paul II. Hinkniete, eines toten Mannes, der nichts weiß, der keinen Anteil am Leben auf dieser Erde mehr hat, sondern im Grab schläft, bis zum Tag des Gerichts, nicht wahr? Trump hat auch diese Marienstatue von einem Priester erhalten, um sie ins Weiße Haus aufzustellen. Das ist Götzendienst. Gottes Wort verbietet das. Das ist Teil der 10 Gebote, etwas, das Rom aus den 10 Geboten ausgetilgt hat. Und die Leute sehen das nicht? Ist es nicht unsere Pflicht, die Welt zu warnen, dass sich ein falsches Anbetungssystem als Autorität hinstellt und seine Art der Regierung hineinbringt und es der Welt aufzwingt?
Es ist auch unsere Pflicht, Menschen davor zu warnen, sich von etwas blenden zu lassen, das christlich wirkt.
Genau.
Es sieht gut aus. Und gerade konservative Christen möchten sich gern vom Säkularismus und all dem befreien und deshalb diesen Weg gehen. Aber es ist weder eine christliche Institution noch eine christliche Lehre.
Unsere katholischen Freunde, die diese Dinge nicht wissen, nach heutiger päpstlicher Theologie dürfen wir es ihnen nicht sagen, denn das ist Schäfchen stehlen und wir sollten so etwas nicht tun. Man soll jeden dort lassen, wo er ist. In der jüngsten Enzyklia über Geschwisterlichkeit, die der Papst gerade veröffentlicht hat, erwähnte er deutlich die muslimische Welt, die jüdische Welt und verschiedene Denker, sogar die Bischöfe in Südafrika. Er sagt, dass wir gegenseitig all diese Religionen, all diese Menschen und alle Migranten und jeden mit anderen Vorstellungen tolerieren und miteinander leben müssen und sie vor allem dort lassen sollen, wo sie sind. Das ist dann religiöse Freiheit. Aber ihnen zu predigen und zu versuchen, sie zu bekehren, ist etwas, was man nicht tun soll. Doch die Bibel sagt deutlich, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Was ist das Evangelium? Es ist die gute Nachricht von der Erlösung in Jesus Christus. Das bedeutet, dass auch jeder römische Katholik das Evangelium von Jesus Christus hören sollte, sodass er eine fundierte Entscheidung treffen kann. Nun, in meinem Fall ist es genauso. Wäre ich nicht mit dem Evangelium von Jesus Christus und Gottes Wort konfrontiert worden, wäre ich immer noch, wo ich damals war. Und ich hätte die Schönheit des Erlösungsplans nie kennengelernt. Ich hätte nicht verstanden, was sich in der Welt ereignet. Gottes Wort ist die Basis, aufgrund derer wir unsere Entscheidungen treffen müssen. Es gibt noch so viele Themen, über die wir sprechen könnten. Das Thema Ablässe oder das Fegefeuer. Wir haben darüber schon in WhatsApp Prof gesprochen. Das müssen wir jetzt nicht noch einmal tun. Das sind keine christlichen Lehren. Es sind heidnische Lehren, griechische Philosophien. Was haben die in der christlichen Welt zu suchen? Können zwei zusammen gehen, außer sie sind sich einig? Wie kann ein protestantischer Christ sagen, dass er den römischen Katholizismus als eine christliche Form der Anbetung akzeptiert, auf der Basis, dass sie den Namen Jesus Christus gebrauchen. Sie reden sogar von Jesu Christi Göttlichkeit, aber gehandelt wird durch die Priester, durch die Heiligen und durch Maria. Jesus Christus wird dabei übergangen, die Kirche wird zum Brückenbauer gemacht. Diese Lehren sind ein Hohn auf die Gerechtigkeit, was das Wort Gottes angeht. Und dann der Ablasshandel. Durch solche Mittel füllt Rom seine Kassen und unterhielt den Prunk, das Wohlleben und die Laster der angeblichen Vertreter dessen, der nicht hatte, wo es sein Haupt hinlegte. Ganz zu schweigen von den Millionen, die diesem Glaubenskrieg zum Opfer fielen. Ich möchte dem Präsidenten dieser Welt und auch den Menschen in der Welt sagen, dass wir die Bibel studieren müssen und auch das, was die Reformatoren glauben. Wir müssen den Staub von Büchern wie diesen wegblasen, die noch deutlich darüber sprachen, was das Wort sagt. Jetzt habe ich eine Frage. In diesem Zeitalter der Ökumene, in dem man nichts Nachteiliges über irgendeine Religion sagen darf,
das Schlagwort unserer Zeit, Urteile nicht.
Ja, urteile nicht. Sollen wir nicht das Wort Gottes predigen? Sollen wir nicht die Menschen zu einer Quelle lebendigen Wassers führen? Wofür steht denn diese Kirche? Sogar in unseren Reihen hört man viele Stimmen, die sagen, Wir sollten leise treten und nichts Derartiges sagen. Lesen wir noch einige Aussagen im Geist der Weissagung. Gerade in der Zeit, in der wir leben, hat der Herr sein Volk berufen und ihm die Verkündung einer Botschaft aufgetragen. Er hat sie beauftragt, die Bosheit des Menschen der Sünde aufzudecken, der das Sonntagsgesetz zu einem Zeichen der Macht gesetzt hat, der versucht hat, Zeiten und Gesetze zu ändern und das Volk Gottes zu unterdrücken. Ein Volk, das standhaft Gott zu ehren sucht, indem es den einzig wahren Ruhetag, den Sabbat der Schöpfung, hält. Es ist unsere Pflicht, über diese Dinge zu sprechen. Nicht nur der Geist der Weissagung sagt das, die Bibel selbst sagt es. Die Bibel sagt auch, ihr werdet verfolgt werden, wenn ihr es tut.
Ihr werdet verfolgt werden, wenn ihr es tut, aber sie sagt auch, wenn ihr es nicht tut.
Dann ist das Blut an eurer Hand. Wir sollen dem Volk die in der Offenbarung erhaltenen Warnungen geben. Die Wahrheit in Bezug auf den Sabbat des Herrn soll verkündet werden. Nicht nur der Sabbat ist dabei wichtig, sondern alles, was im Sabbat steckt.
Ja, der Schöpfer.
Betet den wahren Gott an. Der Sabbat ist das Zeichen, dass man ihn als Autorität annimmt und keinen irdischen Blender. Die Bibel sagt, dass die Könige der Erde ihre Macht dem Tier geben werden. Wir haben uns die Reden angehört. Darüber sprechen wir und warum es so eine schwerwiegende Angelegenheit ist. Hier ist ein interessantes Zitat. Es stammt aus Letters in Manuscripts. Die Macht, die die tiefste innere Korruption aufweist, wird die großartigste zur Schaustellung machen und sich mit den aufwendigsten Zeichen der Macht kleiden. Die Bibel erklärt deutlich, dass dies eine korrupte und irreführende Bosheit verdeckt. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben. Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Groll der Erde. Das ist eine ganz schön harte Sprache. Wer ist es, der sein Reich dieser Macht übergibt? Der Protestantismus. Eine Macht, die zwar bekennt, die Gemütsart und den Geist eines Lammes zu haben und mit dem Himmel verbündet zu sein, aber mit der Stimme eines Drachen spricht. Es wird von einer Macht von unten bewegt. Der Protestantismus wird seine Macht wieder dem Tier zurückgeben. Er hat sich getrennt, wird sie aber zurückgeben.
Schau nur, was geschieht.
Ja, man kann es in den Reden sehen. Die römische Kirche bietet heute der Welt ein äußeres Bild der Sauberkeit, indem sie über ihren Bericht schrecklicher Grausamkeit einen Mantel von Entschuldigungen breitet. Sie hat sich wohl in christliche Gewänder gehüllt, in ihrem Wesen, jedoch ist sie unverändert. Jeder Grundsatz des Papsttums, der in den vergangenen Jahrhunderten Geltung hatte, ist auch heute noch gültig. Die in finsteren Zeiten erlassenen Verordnungen und Lehren werden noch immer aufrechterhalten. Es täusche sich niemand. Wir können es nicht eine christliche Macht nennen.
Nein. Papst Franziskus hat sich erst kürzlich und auch vorher wiederholt entschuldigt.
Sogar bei den Waldensern?
Ja. Ist das eine tiefgehende Entschuldigung?
Nein.
Nach diesem Zitat nicht.
Bestimmt nicht. Das Papsttum, dem die Protestanten jetzt die Anerkennung nicht versagen wollen, ist das gleiche, das zur Zeit der Reformation die Welt beherrschte, als Männer Gottes unter Einsatz ihres Lebens aufstanden, um die Bosheit der römisch-katholischen Kirche bloßzustellen. Es besitzt den gleichen Stolz, die gleiche hochmütige Anmaßung, die es sich über Könige und Fürsten erheben ließ. Wir können das sehen und die Vorrechte Gottes beanspruchte. Sein Geist ist jetzt nicht weniger grausam und willkürlich als zu der Zeit, da es die menschliche Freiheit niederwarf und die Heiligen der Allerhöchsten erschlug. Auf das Papsttum trifft genau das von der Prophezeiung gebrauchte Bild zu, von dem Abfall, der da kommen soll. Es gehört zu einem diplomatischen Geschick, immer den Charakter anzunehmen, der am besten seinen Absichten dient. Es verändert sich äußerlich wie ein Chamäleon, verbirgt aber darunter das unveränderliche Gift der Schlange. Sollen diese Macht, deren Geschichte während eines Jahrhunderts mit dem Blut der Heiligen geschrieben wurde, zur Gemeinde Christi gerechnet werden? Nicht ohne Grund wird in protestantischen Ländern die Behauptung verbreitet, dass sich der Katholizismus nicht mehr so sehr vom Protestantismus unterscheide wie in früheren Zeiten. Es hat eine Veränderung gegeben, doch die betraf nicht das Papsttum. Der heutige Protestantismus ähnelt tatsächlich dem Katholizismus, weil er seit den Tagen der Reformatoren so sehr entartet ist. Was haben wir am Anfang gelesen? Gefährlich latitudinal.
Oh ja.
Gefährlich. Wir müssen die Reformation noch einmal durchführen. Dieser ganze Kampf muss noch einmal ausgefochten werden. Genau hier stehen wir jetzt. Eine Kirche, die am Wort Gottes festhält, ist unversöhnbar von Rom getrennt. So waren die Protestanten einst von dieser großen Kirche des Glaubensabfalls getrennt. Aber sie haben sich wieder viel mehr angenähert und sind immer noch auf dem Weg der Versöhnung mit der Kirche von Rom. Rom ändert sich nie. Seine Prinzipien haben sich nicht im geringsten verändert. Sie hat den Bruch zwischen ihr und den Protestanten nicht gemildert, sondern diese haben die ganze Annäherung vollzogen. Aber was sagt das über den Protestantismus von heute aus? Es ist die Ablehnung der biblischen Wahrheit, die die Menschen dazu bringen, sich der Untreue zu nähern. Es ist eine abgleitende Kirche, die die Distanz zwischen sich und dem Papsttum verringert. Das sind harte Worte, aber sie sind nicht wahr. Ich denke, wir haben unseren Standpunkt klar gemacht. Wir müssen das jetzt nicht noch mehr vertiefen. Es ist, so glaube ich, ziemlich eindeutig.
Ich denke, es ist auch ziemlich eindeutig, was die Meinung der beiden Präsidentschaftskandidaten diesbezüglich ist.
Genau. Wir leben also in einer Zeit biblischer Prophetieerfüllung. Das ist eine Warnung an die Welt. Ich möchte mit einem sehr aufbauenden Zitat aufhören. Man findet einen Teil auch in Christus kommt bald. Wenn der Glaube an Jesu Christus am meisten verachtet und sein Gesetz am heftigsten geschmäht wird, dann sollten unser Eifer am heißesten, unser Mut und unsere Standhaftigkeit am entschlossensten sein. Die Wahrheit und Gerechtigkeit verteidigen, wenn die Mehrheit von uns geht. Den guten Kampf nicht aufgeben, wenn auch nur wenige ihn verteidigen. Das wird unsere Prüfung sein. In solchen Zeiten müssen wir angesichts der Kälte der anderen Wärme verbreiten. Angesichts ihrer Feigheit und ihres Verrats gilt es, Mut und Treue zu beweisen. Die Nation wird auf der Seite des großen rebellischen Anführers stehen. Ich denke, es ist klar geworden, dass die Nation auf der Seite des großen rebellischen Anführers steht. Möge Gott seinem Volk Weisheit geben. Und mögen wir doch aufwachen, um die Menschheit davor zu warnen, was sich bald ereignen wird. In der Geschichte der Vereinigten Staaten wurden noch niemals solche Reden, wie wir sie heute besprochen haben, vom höchsten Amt der Vereinigten Staaten gehalten. Und zwar von beiden Kandidaten in der Präsidentschaftswahl. Möge Gott uns helfen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, die Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen und eine Welt muss gewarnt werden. Hilf uns wach und einsatzbereit zu sein für die bevorstehende Zeit und jene zu warnen, die sich im Tal der Entscheidung befinden. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Amen.